Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Heute lernen wir die Comedian Mirja Böß mal vielleicht von einer ganz anderen Seite kennen. Als Restaurantbesitzerin, als Fan von gutem Essen, als Liebhaberin deftiger Hausmannskost. In Mirjas Leben heißt es eigentlich regelmäßig, es ist nicht alles matt, was glänzt. Viele Grüße nach Köln, willkommen im HR3 Sonntagstalk und guten Morgen, liebe Mirja.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Sonntag, 10 Uhr, hast du schon den ersten Nutella-Toast verschlungen?
Nee, noch nicht. Ich mache das dann danach.
Danach, ja. Also ab 12, ein spätes,
ja, ein spätes Frühstück. Also ich habe ja eine Zeit lang tatsächlich mal morgens dann so in einer Phase, wo ich dann morgens nichts esse, aber dann frühstücke ich mittags. Esse aber dann auch direkt Mittagessen.
Okay, also dann alles gleich kombiniert. Wie sieht ein typisches Frühstück bei euch sonst aus? Zwei Teenager im Haus?
Ja, sie sind ja noch so kleine Teenager. Sie sind ja 9 und 11, aber es hat schon so was Teenager-artiges. Ja. Man wartet ganz verkrampft auf die Zeit, wann die nicht mehr mit einem sprechen, weil es könnte besser werden. Aber die frühstücken tatsächlich Müsli morgens total gerne. Natürlich ein schönes Schokomüsli, wo aber auch schon mal ein Apfel drin vorkommt. Da bin ich ja draußen. Ich esse dann tatsächlich das Toastbrot und ein weich gekochtes Ei mit Senf.
Ich habe mich ein bisschen gewundert bei, es ist nicht alles matt, was glänzt. Wieso schreibt jemand wie du, der von sich ja selbst sagt, ich kann nicht herausragend kochen, ein Buch über das Essen?
Wenn ich kochen könnte, wäre es ja ein Buch über das Kochen. Weil ich aber gut essen kann, ist es ein Buch über Essen. Ich habe es von meinem Vater geerbt, ich esse gerne. Also jetzt nicht den ganzen Tag durchgängig, aber ich finde, dass Essen eine Lebensqualität darstellen sollte. Und deswegen kam das, glaube ich, zustande.
Und auf welchem Level ist deine Lebensqualität? Weil es klingt ja so, dass du keine Gelegenheit auch auslässt. Also es ist natürlich gesellig, es verbindet uns, es ist eine Möglichkeit, miteinander zu reden, andere Kulturen kennenzulernen. Aber es kann im Alltag ja auch einfach mal ein Trostpflaster sein aus Langeweile. Es gibt ja viele Gründe, warum man Nahrung zu sich nimmt.
Ja, das ist in der Tat so. Und die Gründe die der Fröhlichkeit sind die schönsten eigentlich. Also weil ich auch weiß, ich bin ja selber eine wahnsinnige Jojo-Tante, gewichtmäßig rauf und runter. Wenn ich aus Langeweile anfange zu essen, weil ich einfach zu viel Zeit habe, das ist nicht gut. Und das ist so ein Ding, aus Fröhlichkeit zu essen, weil man mit anderen zusammen ist und sowas. Und ich achte natürlich auch zwischendurch drauf. Und es ist jetzt nicht, dass ich alles reinschiebe, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Aber es gibt bei mir diese sehr, sehr unkontrollierten Phasen.
Und magst du die dann an dir oder
ich motze dann mit mir, muss aber dann auch lachen. Also ich motze auch laut mit mir. Ich bin gerade wieder in einer unkontrollierten Phase drin, zufällig wieder reingerutscht, obwohl ja eigentlich Frühling ist und man denken sollte, man muss jetzt auf den Sommer hinarbeiten.
Du bist asynchron mit deiner Mampfphase.
Ich bin im Moment asynchron, aber das kriege ich auch wieder weg bis
zum Sommer. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie beschimpfst du dich dann, während du vor deiner Waffel mit heißen Kirschen dann sitzt?
Ich mache das nachher, die genieße ich noch. Wenn ich das dann gegessen habe und wenn ich abends ins Bett gehe, dann sage ich auf dem Weg ins Bett schon mal, na herzlichen Glückwunsch, was du heute wieder alles zu dir genommen hast.
Aber das ist gut, dass du sie genießen kannst, wenn ich dann eine Spinatpizza mir vorbereite, dann bin ich vorher schon wütend auf mich.
Ah, nee, man muss das erst genießen und dann erst wütend werden.
Du machst alles richtig. Wenn man sich wenn man sich einen Familienkühlschrank vorstellt, dann ist es ja nicht so, dass da wie in der WG jeder sein Fach darin hat, sondern einer ist ja meist für den Einkauf dann zuständig. Mhm. Was kommt bei euch auf jeden Fall immer in den Kühlschrank? Wer bestimmt die Kühlschrankliste?
Die Kinder dürfen mitbestimmen. Ne? Ich sage, die Mami geht einkaufen, aber ihr schreibt bitte auch auf den Einkaufszettel, was ihr haben müsst. Mhm. Was immer drin ist, ist eben wegen dieser unfassbaren Müsli-Frequenz, ist immer Milch und auch Joghurt. Also so Naturjoghurt, weil die da auch Joghurt sich reinklatschen.
Okay, noch normale Milch oder schon Hafer oder Ziegen oder 1,5?
Das macht der große erwachsene Mann, der bei uns wohnt. Der macht diese Hafer- und Mandelsachen. Mit den Kindern bin ich raus. Und der hatte auch schon mal diese fettarme Milch für die Kinder gekauft, wo ich gesagt habe, nein, die Kinder brauchen Fett und Kalzium. Also da steht die volle Vollmilch im Kühlschrank. Aber auch daneben die Hafermilch. Die ignorieren wir drei aber dann.
Ja, klar. So ist das dann wahrscheinlich auch richtig, wenn man ein richtiges Müsli dann essen
ja,
will.
Ja.
Wir kennen dich aus der Jury von Grill den Hänsler. Wir kennen dich natürlich auch als Team beim Revival 7 Tage, 7 Köpfe. Jetzt hast du ein Buch über das Essen geschrieben. Das heißt, wir sehen dich demnächst häufiger bei der Verleihung des Michelin-Sterne-Preisverleihung als beim Comedy-Preis? Oder mehr, worauf müssen wir uns einstellen?
Ich weiß nicht genau, ob ich da eingeladen werde, nachdem die das Buch gelesen haben, weil ich ja durchaus auch die Tiefkühlpizza bewerbe in dem Buch. Also von daher,
wir arbeiten dran. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mein Gast bist heute im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir. Meine beste Freundin Tina verstand und brachte mir nach meinem zweiten Sohn bei einer der ersten Mahlzeiten nach der Entbindung eine Brötchenhälfte mit der tollen Bauarbeitermarmelade, wie ich Matt liebevoll nenne. Zu Hause habe ich sogar ein kleines Schnuffelkissen in Form eines Mattbollens. Du lachst schon im Hintergrund, liebe Maria. Was triggert dich an Matt?
Das musst du bitte. Ich bin einfach
Sie ist als therapeutische Stunde. Du kannst jetzt
ja,
über Matt reden.
Über Matt reden. Also es ist einfach, Matt ist ja auch eine Philosophie für sich, man darf es nicht übertreiben, dann kommt es einem zu den Ohren raus, aber es ist schon so, dass ich weiß nicht, was es ist, ich mag dieses pürierte, rohe Tier auch mal mit Pfeffer und Salz und Zwiebeln. Also es ist dieses
Jeder weiß danach, was du gegessen hast, es hängt zwischen den Zähnen, es liegt schwer im Magen, aber du sagst trotzdem immer wieder Ja zum Mint.
Ich sage immer wieder Ja zum Mint. Man hat es tatsächlich, man hat es stundenlang in Zähnen, aber das fördert ja auch die Kaumuskulatur, wenn man dann mit schlimmen Verrenkungen. Also man muss sich schon überlegen, wann man es isst. Nee, ich esse es immer. Also von daher brauche ich jetzt gar nicht zu tönen. Also ich bin auch durchaus schon mit der Zunge in den Zähne bohrend auf die Bühne gegangen. Also wenn man mir es hinlegt, esse ich es auch. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder einen Gig und wenn manche Veranstalter wissen das...
Ja, die fragen doch immer schon, was wollen sie denn Backstage gerne haben? Dann sagst du Mettbrötchen?
Nee, steht nicht in der Bühnenanweisung. Aber jetzt bringst du mich auf eine Idee. Aber es ist manchmal drin, weil die Leute es dann halt mitkriegen. Nach dem Buch wird es mir wahrscheinlich um die Ohren geschlagen. Und wenn es dann da steht, freue ich mich toll. Meine Band freut sich mit mir. Also nicht alles. Es gibt Vegetarier. Weiß nicht, was da los ist. Aber wir freuen uns dann. Und dann esse ich das auch. Und dann stehe ich auf der Bühne und spreche aber auch drüber. Ich sage, Moment mal, Leute. Ich habe hier noch sehr viel Fett zwischen den Zähnen. Muss man mich kurz wegdrehen.
Und es hat jetzt sogar es auf den Titel deines Buches geschafft. Also das ist ja schon eine richtig... Ja. Tolle Ehre, muss
die
man auch sagen.
Ans Mettbrötchen. Es sieht ja auch so schäbig aus. Man muss es ist vielleicht auch einfach ein bisschen schlecht behandelt worden über die letzten Jahre. Deswegen ist
ja,
es vielleicht bei
man
mir
kennt
auch
es noch gut. Früher aus den 80ern, aus so verrauchten Bütchen, wo genau. Es dann immer unter so einem Plastikdeckel vor sich hinschlief,
ja,
oder?
Ja, ja, ja.
Und man weiß nicht, ist das von letzter Woche oder erst von gestern?
Und das ist so eine Gefahr. Und das ist auch ein bisschen immer wie russisch Roulette, je nachdem, wo man das Mettbrötchen kauft.
Was ist Essen für dich? Zu Hause sein? Heimat? Ist das Erinnerung?
Essen ist Erinnerung tatsächlich, aber auch zu Hause sein, aber auch Urlaub sein, also alles auf einmal, also alle emotionalen Höhen und Tiefen. Bei bestimmten Sachen wusste man, jetzt sind wir im Urlaub angekommen und bei bestimmten Dingen ist es dann Heimat und dann gibt es sehr viele Gedächtnismenüs an meinen Vater erinnernd, weil der wahnsinnig gern gekocht und gegessen hat. Und
dann lass uns doch mal mit Heimat und zu Hause kochen vielleicht anfangen. Also wir kennen das ja alle, zum Geburtstag bekommen wir vielleicht unser Lieblingsessen gekocht, das, was wir uns wünschen. Bei Festen, egal jetzt ob Weihnachten, Zuckerfest, Pessachfest, immer gibt es was zu essen, was auch Tradition hat, was Besonderes, was vielleicht Lust macht. Was war das denn bei euch? Wenn du sagst, der Papa hat gekocht, gab es dann so einen bestimmten Braten, Eintopf,
einen Kuchen? Mein Vater hat ja alles kreuz und quer durch die Bank weggekocht. Mein Vater konnte ja auch Sachen kochen, obwohl man gar nicht einkaufen war, weil dieses Haus, ich glaube, dass er immer Panik hatte, dass nichts im Haus ist, deswegen war das Haus immer voll mit Sachen. Aber also mein Vater ist der ungekrönte König der Spaghetti Carbonara. Mhm. Das sagen auch Freunde und das ist tatsächlich so, dass er
Ich dachte immer, es wäre meine Oma. Aber wieso ist das
vielleicht
jetzt auf einmal
auch,
dein Vater?
Auch. Das ist, da gibt es wahrscheinlich mehrere. Ist ja dann, die Oma ist ja die Königin.
Mit Sahne, ohne Sahne?
Mit Sahne. Mein Vater hat alles mit Fett gemacht. Also viel, wenn Fett ist ja ein Geschmacksträger. Das hat mein Vater schon früh erkannt und das war immer mit drin. Und das ist so ein Gericht, was einen total an den erinnert. Und überhaupt Nudelgerichte, weil wir eben sehr Italo-viel waren, ne? Und viel in Italien unterwegs.
So schlotzig. Ich kriege jetzt richtig Appetit, wenn du die Gabel aufdrehst. Und dann, ich merke es richtig. Es läuft so an den Wangen hin. Also sind es eher Menschen, die du dann mit bestimmten Gerichten verbindest? Oder sind das Gerichte, die du dann mit Orten deiner Kindheit verbindest, wenn du dich erinnerst?
Also es sind Menschen, die dann mit an den Orten waren, ne? Die Menschen, die mit im Urlaub waren und meine Eltern natürlich in der Kindheit sehr viel und dann sind es natürlich auch Festivitäten, ne? Was du eben schon gesagt hast, Weihnachten, das ist ja auch eine ganz klare Sache. Bei uns gab es mittags immer Kartoffelsalat mit Würstchen, also am Heiligmittag, die gibt es ja gar nicht, aber den haben wir immer so genannt, und abends gab es immer Fettfondue.
Fettfondue, was heißt das?
Ich sage immer extra Fettfondue, damit.
Weil die Fettaugen schön oben richtig groß waren.
Nee, weil das in Fett gegart, das Fleisch.
Ach so.
Das gibt's ja auch Brühe. Ich weiß nicht, Bourguignon ist, glaube ich, das Fettfondue. Ich nenne es immer liebevoll Fettfondue, weil dann ganz klar ist, ich möchte gerne Fett. Und dann wird das Fleisch drin gebrutzelt und es gibt Soßen. Und es gab früher die Schürzchen, die man in den 70er Jahren so umhängen hatte. Wenn es danach roch, war ganz klar, es Weihnachten.
Okay, und danach war dann Bescherung oder vorher?
Das war davor. Das hätte man uns Kindern ja auch nicht. Das,
ja, weil das dauert, ja, das auch dauert so doch ewig. Ich wollte gerade sagen, wie haben eure Eltern das geschafft, euch nee, dann ruhig zu halten, dein also Bruder und dich?
Es gab erst die Kirche, dann die Bescherung und dann das Fondue.
Ich merke schon, der Plan stand fest. Aber gibt es etwas, von dem du sagst, das erinnert dich an deinen Vater, das du auch weitergeben konntest, praktisch wie so eine Erinnerungstradition, die man weiterreicht in die nächste Generation, die auch deine Kinder jetzt wiederum lieben?
Ja, dieses alles zu probieren. Ne? Also mein Vater war ein wahnsinnig starker Genussmensch und hat alles probiert. Und bei uns hieß auch die Regel zu Hause, man kann bäh zu allem sagen, wenn man es einmal probiert hat. Und wenn es auch nur ein kleines bisschen ist. Und das war auch wirklich ein eisernes Gesetz bei uns. Man muss es mal probieren. Und das versuche ich meinen Kindern auch weiterzugeben. Ich habe gesagt, du kannst nicht irgendwas fies finden.
Was du gar nicht versucht hast.
Genau, ja, was richtig. Du nicht versucht hast. Und was es auch bei uns für eine Regel gab, es gibt nicht diese Sache, da kämpfe ich auch noch bei Grillen Hänsler immer gegen an, wenn ich mich mit Christian Rach streite darüber, dass das schmeckt nicht, wurde mir als Lehrerkind gesagt, das ist eine Aussage, die ist falsch. Du kannst sagen, das schmeckt mir nicht.
Richtig.
So, weil es anderen dann vielleicht schmeckt. Und das versuche ich meinen Kindern auch. Und auch eben dieses nicht, es kommt was auf den Tisch und es wird bäh gebrüllt. Das gibt's, da bin ich auch beleidigt dann. Aber meine Kinder sind auch sehr vielseitig.
Da kommt so ein bisschen auch die strenge Lehrerin in dir
ja,
durch. Ich merke das schon. Bis gleich, Mirja. Freue mich, dass du heute da bist.
Ciao.
Manchmal bin ich doch kurz davor, noch nachträglich einen Adoptionsantrag zu stellen, wie bei den Eltern meines heutigen Gastes. Denn das, was Mirja Böß als Kind machen durfte, davon haben mein Bruder und ich immer nur geträumt. Abendessen auf der Couch, vor laufender Glotze, vor laufendem Fernseher. Mirja, wieso war dieses Schlaraffenland für euch Kinder bei euren Eltern eigentlich möglich?
Das war bei uns, es wurde natürlich pädagogisch begründet von meiner Mutter auch heute noch im Nachhinein und sie hat ja recht, weil meine Eltern beide Lehrer waren, gab es ein gemeinsames Mittagessen und es gab auch immer ein gemeinsames Frühstück. Also wir haben ja morgens, bevor wir alle zur Schule aufbrachen, zusammen am Frühstückstisch gesessen und gefrühstückt. Da musste man auch sein und beim Mittagessen waren wir auch wieder alle vereint oder eben mit meiner Oma, woraufhin meine Mutter dann gesagt hat, dann kann man doch abends auch mal die Zügel schleifen lassen. Tatsächlich wurde das Essen am Sofa kredenzt und das war total toll. Das fanden auch alle Kinder in der Klasse toll, dass man bei uns zu Hause dabei Colt Sievers gucken durfte und auf dem Sofa essen konnte. Und meine Kinder dürfen das übrigens auch.
Weil also ich weiß, das heißt, mittags war es dann für deine Eltern auch eher wichtig, dass oder beim Frühstück, dass man nochmal zusammenkommt, dass die Familie zusammensitzt, dass du eben das machst, was man als Familie sonst ja auch nicht wenig Gelegenheiten hat, wirklich zusammen zu sein und zu reden und zu gucken, wie geht es dem anderen eigentlich.
Richtig, das war bei uns mittags. Wie war es in der Schule und sowas? Das ist natürlich dadurch, dass
gut.
Gut. Das ist, ich war ja Plappermaus eben früher schon. Jetzt meine Kinder sagen exakt, gut,
das sagen
kommen
meine
auch
Jungs
mittlerweile auch.
Auch
nicht mehr dann. Na, die essen ja dann teilweise in der Schule, weil die dann in der Nachmittagsbetreuung sind. Und dann kriege ich immer von irgendeiner Mutter den Anruf, wo jetzt mein Kleiner, wir haben Matti, wurde mir gestern wieder geschrieben. Und ich sage, ah, alles klar, ihr habt Matti. Und dann ist der
klingt
irgendwo
wie so ein erlaufender Hund, der so rumstromert. Und dann
taucht er irgendwann abends wieder auf mit seinem Turnister auf dem Rücken und hatte fröhlichen Freundeskontakt. Und ich freue mich dann für ihn drüber.
Aber ich fand das als Kind immer sehr aufregend, mit anderen Familien zu essen. Ging es dir auch so? Also dieses Schauen, man hat ja die Rituale zu Hause, wie du gerade sagst, vielleicht Mittagessen und zu fragen, wie war es denn in der Schule? Aber zu schauen, wie essen andere, wie sind die Tischmanieren woanders?
Richtig.
Kriegt der Fanny da zuerst vielleicht noch die Kartoffeln auf den Tisch, solche Dinge?
Ja, das war immer spannend und es war auch immer mit so einer kleinen Angst verbunden. Man will ja dann auch nicht unhöflich und man hat ja gelernt und man soll alles mal probieren und sowas. Aber immer die Angst, es kommt irgendwas auf den Tisch, was man nicht essen kann. Aber das war ja meistens nicht so, denn wenn man Gastkinder hat, bemüht man sich ja immer. Also bei uns gibt es dann auch immer Schnitzel und Pommes oder Spaghetti Bolo oder sonst was, wenn wir Besuch haben von anderen Kindern, weil ich weiß, Fleischbällchen. Meine Kinder haben gesagt, ich sollte niemals mehr Fleischbällchen machen, weil ich das Wort nicht sagen kann. Aber ich habe es gerade richtig gesagt.
Du hast es gerade richtig gesagt.
Ich sagte Fleischbällchen.
Ja, Bällchen. Sag einfach Fleischbälle.
Fleischbälle.
Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, das ist natürlich, ich habe viele Lieblingsessen. Ich bin jemand, der sehr schwer sich tut zu sagen, das mag ich überhaupt nicht. Ich mag wirklich fast alles. Es gibt Sachen, die ich lieber mag als andere. Aber
andere haben eine Playlist, nenn mir deine Lieblingsessensliste.
Die Lieblingsessensliste, also oben auf der Playlist, oben drauf steht natürlich das Mettbrötchen, weil es auch mental nicht anders geht. Und eben auch das Fondue.
Klingt
also Fondue
fast so, als
ist
wenn du das
auch.
Gefühl hast, du gehst dem Mettbrötchen fremd, wenn du jetzt irgendwie Stracciatella-Eis sagen würdest oder, keine Ahnung, Germknödel.
Germknödel, ist, ich bin ja nicht so eine Süße.
Ich merke das schon, du bist ja eher so die Fette.
Herzhaft.
Ich stehe ja eher auf diese süßen Sachen. Okay, dann was Herzhaftes. Mhm.
Und es ist auch das Fondue. Also Fondue habe ich ja aufgebrochen. Ich habe das Fondue entweiht mittlerweile. Ich habe so ein Elektro-Fondue. Ich kann jetzt auch jederzeit unterwegs auch Fondue machen. Also bei mir ist das Weihnachten auf. Ich habe schon im Sommer im Garten Fondue gemacht. Meine Kinder lieben es und freuen sich drüber. Und mein Freund schüttelt den Kopf und sagt, mein Gott, jetzt macht die Alte wieder Fondue. Aber ich, das ist, ja, und dann stelle ich mir vor, es wäre Weihnachten.
Gibt es Manieren, die dir wichtig sind, wo du auch denkst, das ist etwas, worauf meine Eltern geachtet haben, und wenn du zum Essen eingeladen bist, fällt einem das dann ja vielleicht bei anderen Leuten auch auf, wenn die mit den Zähnen das Essen von der Gabel ziehen oder solche Dinge?
Ich finde, also der Arm auf dem Tisch, meine Mutter legt wahnsinnigen Wert heute auch noch drauf bei meinen Kindern. Also ich habe es, das kann ich offen sagen, bei meinen Kindern komplett verpasst. Wir kriegen es heute schmerzlich zu spüren, wenn wir die am Tisch sitzen sehen und denken, mein Gott, was seid ihr für Bauarbeiter? Aber das
hast du aufgegeben schon, ja?
Ich habe so ein bisschen aufgegeben. Also auch bei Urlaubsfragen ist es immer diese Sache, wenn meine Kinder sagen, ach komm, wir gehen in ein Hotel mit Buffet, dann darf man wenigstens autorisiert rumlaufen. Also das ist so ein Ding, ich weiß nicht, was wir da nicht. Also ich glaube, das ist so in mir.
Ärmel hoch, die Gabel geht zum Mund. Ich meine, all diese einfachen Dinge, Mund erst leer machen, bevor du sprichst. Du sagst, alles komplett verpasst.
Ich habe das so ein bisschen, also ich habe es deswegen verpasst, weil ich das auch bei anderen Familien gesehen habe. Meine Eltern haben es natürlich nicht verpasst, das zu machen, aber nicht so total wild und also total schlimm, total autoritär. Und ich habe es schon bei anderen Familien so autoritär gesehen, dass ich dachte, da vergeht doch dir die Lust am Essen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich bei meinen Kindern ein bisschen zu locker habe schleifen lassen. Also die haben natürlich auch ihre erste Reismahlzeit, Reis ohne Soße, mit den Fingern mal probiert. Es gibt so süße Fotos, wo die den Reis hinter den Ohren kleben haben. Oder so eine Räubermahlzeit. Oder man muss. Also das ist, glaube ich, das, womit ich zugegebenermaßen, ich würde jedem raten, man muss da so ein bisschen vielleicht drauf achten, weil ich eben das zu sehr als Genuss gesehen habe und meine Kinder jetzt mit 9 und 11 sagen, ich esse, wie ich will. Aber das Schöne ist dann, wenn meine Mutter dann da ist, wenn die Oma mal anwesend ist, dann wird der Arm auf den Tisch gelegt, dann wird gerade gesessen und dann geht das manchmal auch sogar.
Und ob das Handy erlaubt ist bei Tisch, das klären wir gleich, okay? Heißes Thema in Familien. Mirja, gleich mehr mit dir im Sonntagstalk. Es gibt ein Thema beim Essen, da reicht ein Satz und die Nerven liegen blank. Bei vielen Familien gibt es sofort Streit. Es geht um die mobilen Endgeräte, um das Handy. Leg es bitte weg, wir essen jetzt. Essenzeit ist ja Familienzeit, man kann sich endlich unterhalten, am Leben der anderen teilnehmen, mit dem man unter einem Dach wohnt. Und Handy stört natürlich, lenkt ab, viele senken dann den Kopf und tauchen ab in ihre eigene Welt, um diese kostbare Zeit zu nutzen, dem anderen mal in die Augen zu schauen. Mirja Bös, du bist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Handy am Tisch, du hast zwei Teenager-Jungs, wie haltet ihr das zu Hause?
Es ist eine Katastrophe, dieses Thema. Eigentlich ist es bei uns ein Verbot am Tisch. Also so, wir Erwachsenen kriegen es manchmal selber nicht hin, uns dran zu halten. Also dann verbieten wir es uns gegenseitig, dann kommt eine Bockigkeit. Also es gibt bisher ja nur ein Kind, was ein Handy hat. Bei uns hielt das Handy Einzug mit dem Gymnasiumseinstieg. Und ich finde es ein unfassbar schwieriges Thema, weil man will nicht, also ich spieße da, glaube ich, eher ab und sage, das ist mir alles zu viel und zu viel Bildschirmzeit und sonst noch was. Andererseits werden die Kinder damit groß und wenn ich es früher gehabt hätte, wäre es auch anders gelaufen. Also das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, finde ich. Aber bei uns ist es grundsätzlich, und wenn wir es schaffen, am Essenstisch verboten. Ich wollte es eigentlich auch auf der Toilette verbieten, weil das ist auch was, wo Männer wahnsinnig lange hin verschwinden zur Toilette. Ja. Auch mein Sohn schon.
Sehr, sehr lange. Ja, genau. Das finde ich, müsste man mit auf die Liste setzen, sind beim Essen auch nicht mit aufs auch nicht mit aufs Klo. Und man wundert sich auch, wie oft die dann aufs Klo gehen.
Ja, ja.
Im Urlaub hast du die Devise, so schreibst du auf jeden Fall, einfach mal was anderes essen, den Magentrakt auf Safari schicken, Land und Leute nicht nur kennenlernen, sondern eben auch schmecken lernen. Und manche Leute fliegen ja hunderte Kilometer, fahren mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, um dann vor Ort irgendwie auch wieder ein Schnitzel zu bestellen. Ist dir fremd?
Ist mir fremd. Es ist mir auch fremd, die Leute, die dann, wenn es dann eine Version von Lidl, Aldi oder sonst noch was gibt, also in diese deutschen Supermärkte zu gehen, wo ich sage, what? Ich will doch mal gucken, was hier. Also es ist nichts Schöneres als ausländische Supermärkte für mich gibt's.
Also du kommst an und sneakst dann gleich rein in den jeweiligen Supermarkt. Ja. Aber was heißt das dann? Dann nutzt du dann die jeweiligen Gewürze, um dann Rezepte auszuprobieren? Du kannst doch gar nicht kochen.
Nee,
du guckst nur.
Ja, ich gucke und kaufe Sachen, die man auch so ad hoc, die vielleicht schon fertig sind. Also es gibt ja auch viele eingelegte Sachen oder Käses, verschiedene Käsesorten. Also ich probiere wirklich alles. Wenn wir jetzt von Innereien in die tiefsten Innereien gehen, dann bin ich draußen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann bin ich eben nicht drinnen, aber draußen. Aber ansonsten bin ich es immer wahnsinnig spannend, was es dann alles gibt.
Also es wundert mich deine Neugier, denn dies, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das ist ja bei dir wirklich nicht so. Du lässt dich wirklich ein und hast auch das Gefühl, dass du dann dem Land und den Leuten auch näher kommst, wenn du ihr Essen kennst?
Ja, ich finde schon. Also man kann ja landestypische Einordnungen machen, was verschiedene Gerichte angeht und weiß, wo man sich befindet. Und das ist das Tolle, Das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt, wenn wir bei Grillen Hänsler sitzen und man kriegt irgendwelche Pasta und man beim Essen das Gefühl hat, oh, und jetzt sitze ich mitten in Neapel auf dem Marktplatz und es ist ganz warm und laut. Und das ist so, das finde ich toll, wenn das erzeugt werden kann durchs Essen.
Und kann man das, auch wenn der Urlaub schon vorbei ist, so rückwirkend nochmal hervorholen? Wir kennen das doch alle, wir nehmen dann eben vom Marktplatz in Neapel irgendwie das Rezept mit und dann versuchen wir das zu Hause in Castrop-Rauxel, in Frankfurt oder in Fulda nachzukochen. Und dann ist irgendwie nicht so schön. Ja?
Zugegebenermaßen ist das eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Das geht nicht. Das ist doch so, als wenn du irgendwas mitnimmst, was so landestypisch ist. Irgend so ein Drink, den du da total lustig fandst im Skiurlaub und dann sitzt du auf deinem Balkon und verstehst das gar nicht mehr.
Das ist ja ähnlich wie mit diesen, das ist fast wie das gleiche wie mit den, man kauft ja auch am Strand diese bunten Strandlaken, die man sich um die Hüfte bindet. Dann ist man aber im Urlaub und vielleicht gerade auch tatsächlich in der Urlaubsverfassung körperlich, weil man vorher ein bisschen aufgepasst hat. Man ist braun und dann findet man dieses schlimme Tuch mit nach Hause und bindet sich das zu Hause vor dem Spiegel um die Hüfte.
Und denkt, oh Gott, das
ist aber nicht schön.
Das ist wie mit Urlaubsflirt, wenn der dich später besucht, dann verstehst du auch nicht mehr.
Nein, das will man auch nicht. Und das ist genauso ist es auch mit dem Essen. Also man kann natürlich, lernt Sachen kennen, aber dann bin ich jemand, der sehr gern in Restaurants geht, eben in Französisches oder Italienisches, wo ich weiß, da wird so wahnsinnig schön gekocht, dass ich dann sage, dann fühlt man sich zumindest mal kurz ein bisschen so.
Ja, wenn du längere Zeit im Urlaub bist, ich weiß, du bist auch auf Tour und bist jetzt auf Lesereise demnächst, aber gehörst du zu diesem Team, ich habe Sehnsucht nach Vollkornbrot?
Nee. Ich habe mal bei einem Dreh, da war ich echt sauer. Also ich bin auch jemand, ich esse gerne gut, ich esse gerne lecker, aber ich kann auch mal Schlimmes, wie gesagt, ne, das ist ja ganz oft
schlimmes
bei
Fernsehsachen. Essen.
Schlimmes Essen essen. Also bei Fernsehdrehs.
Ja. Lange da in diesem Topf so rumschwimmt, weil die Produktion mal wieder länger gedauert hat.
Genau,
und dann
kann der Koch, der arme Koch steht da und ist am Verzweifeln, weil wir doch noch 3 Stunden länger drehen und sowas. Und dann kommen dann die, also es gab eine Zeit lang bei Dreharbeiten das Verbot, wer neben mir saß, darf nicht schlecht über das Essen reden, sonst drehe ich durch. So, und dann haben wir gedreht, ich weiß es noch, ich glaube, es war Gran Canaria. Wir waren in einem 4-Sterne-Club untergebracht, all-inclusive. Also es waren jetzt wirklich keine katastrophalen Drehbedingungen. Und dann wurde irgendwie nach 3 Tagen konnten die Ersten nicht mehr zur Toilette, weil es ja nur dieses helle Brot gibt. Es gibt überhaupt kein schwarzes Brot. Wo ich dachte, Leute, was ist denn jetzt euer bescheuertes Problem? Also wir sind doch jetzt hier gerade zwischen Palmen am Meer und drehen. Das kann doch nicht so schnell. Isst doch morgens ein Müsli. Herrgott nochmal, es steht alles am Buffet. Und da war ich so wütend. Dann habe ich diesen Location Scout gefragt, der unsere ganzen Sachen da aus so Orte und Plätze aussucht, wo wir drehten. Gibt es hier einen deutschen Supermarkt, ich brauche Pumpernickel. Das Schwärzeste, was du kriegen kannst, 2 Kilo und Schweinebein. Und dann hat er so haben wir einen Bollerwagen gehabt mit einem Serrano-Bein drauf und Pumpernickel. Und das habe ich dann immer aggressiv zum Set gezerrt und gesagt, da, ess doch mal alle Schwarzbrot, Leute. Vielleicht könnt ihr da auch wieder zur Toilette.
Also, aber dass du dich nicht nur um die Inhalte der Sendung, sondern auch um die Verdauung des Teams kümmerst, mehr ja Respekt.
Ja. Aber es gibt ja nichts Schlimmeres als schlecht gelaunte Leute, die nicht gut verdauen.
Ja, das stimmt. Darüber denken wir nach. Ich spiele einen Song, gleich sind wir wieder da, ja. Mettbrötchen, die ziehen ja manchmal so ein bisschen und bilden so Mettfäden zwischen den Zähnen. Also wenn man herzhaft in diese Bauarbeitermarmelade reinbeißt, dann kann das meinen heutigen Gast Mirja Böß aber nicht davon abhalten, damit auch auf die Bühne zu gehen. Klar, sie ist natürlich eine Rampensau und weiß, wie man das Publikum immer wieder zum Lachen bringt. Sie ist aber auch neugierig. Sie liebt den Besuch von Supermärkten in anderen Ländern, probiert gerne andere Spezialitäten aus. Also Mirja, du wirkst an diesem Vormittag auf jeden Fall sehr unerschrocken. Gibt es denn etwas, das man dir lieber nicht anbieten sollte als Gastgeber oder Gastgeberin?
Also Zunge möchte ich nicht so gerne essen.
Das finde ich ganz schrecklich.
Auch raus. Und das ist auch was, tatsächlich ist eine der wenigen Mahlzeiten, die meine Eltern nie gesagt haben, das müsst ihr probieren. Mhm. Also weil die selber nicht so ein Fan davon waren. Und meine Oma hat immer, wenn die Eisbein gekocht hat, nur an der Schwarte rumgeknabbert, was ich auch unerträglich fand. Das Eisbein war aber immer sehr, sehr zart bei meiner Oma. Aber es gibt so ein paar Sachen.
Das Geräusch mochtest du nicht oder die Tatsache, dass sie jetzt an der Schwarte knabbert, um zu wissen, was die Schwarte eigentlich ist?
Ja, beim Eisbein ist die ja dann nicht kross, die ist ja dann noch so waberig, rosaartig. Das ist so ein Ding, wo ich sage, boah. Also bestimmte Sachen sind, glaube ich, Überwindung, wo man einfach mal sagt, das muss man mal über den Schatten springen und probieren. Da ist es eben nur die Vorstellung, die es geschmacklos macht. Also wie bei Spritzen, die tun ja auch nicht alle weh. Die Vorstellung der Nadel ist blöd. Und das ist so ein Ding, wo ich eben auch meinen Kindern versuche, nee, komm, wir probieren es mal. Aber bei Zunge bin ich draußen, bei Innereien bin ich draußen oder bei so ganz, ganz wilden, exotischen Sachen. Ich bin auch kein nachgewiesener Austern-Fan. Da zum Beispiel ist das Gewese darum viel größer als das,
Dann am Ende bekommt. Ja. Ja. Und wenn du dann mal eine Austernvergiftung hattest, danach fasst du sowieso nie wieder so ein Teil dann an. Du gehörst zu einem der witzigsten, unterhaltsamsten Frauen. Du bist immer schlagfertig. Du hast auf so vieles eine Antwort. Und hast du trotzdem das Gefühl, dass Essen auch ein ernstes Thema ist? Also bei Hänsel hat man das Gefühl, oder es ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Tatsache, es wird ernsthaft und konzentriert natürlich an den Gerichten gearbeitet. Aber ist Essen auch ein ernstes Thema?
Essen ist ein absolut ernstes Thema, weil es bei vielen Leuten ja total schief läuft. Ne? Also es gibt die mannigfachen Essstörungen in jede Richtung. Und das ist so ein Ding, was mental aufs Gemüt. Und wenn ich sehr, sehr dicke Kinder sehe, sage ich auch meinen Kindern, ne, man darf nie darüber urteilen. Aber das ist einfach... Ach, man sieht dann die kleinen Kinder und sagt, oh Gott, da wird nicht aufgepasst und was, wo schlittert's hin? Und das wird auch immer mehr. Also wir waren im Urlaub, wir waren natürlich wieder in einem Urlaub in einem Hotel, wo es Buffet gibt, weil meine Kinder rumlaufen wollten. Und man saß tatsächlich am Pool und ich habe mit Entsetzen festgestellt, wie wenig normale Menschen es noch gibt. Also entweder viel zu dünn oder viel zu dick. Und das fand ich erschreckend. Und das ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Und ich bin auch jemand, ich würde immer sagen, weil man setzt bei sich selber ja immer oft einen anderen Maßstab an. Ich habe lieber jemanden zum Angucken, der ein bisschen zu viel auf dem Rippen hat, als jemand, der zu dünn ist. Und das ist immer so. Das ist bei einem selber, will man immer am liebsten hier schön schlank sein, aber lieber ein bisschen was dran, finde ich. Und das ist schon echt ein heikles Thema.
Aber Blick auf Körper und auf Essen hat sich natürlich auch verändert. Also unsere Vorstellung, was man in den 80er Jahren noch irgendwie als gutes Essen bezeichnet hat, da konnte man ja auch noch 90er Jahren, keine Ahnung, Kakao mit ganz viel Zucker oder eine Milchschnitte im Pausenbrot, war ja vielleicht da kein Thema, löst ja heute große Diskussionen dann eben auf. Also wir sind da nicht nur unentspannter, wir sind ja auch sehr viel klüger geworden, das, was drin ist. Es gibt Markierungen auf den Essensverpackungen, wie viel Zucker ist drin, was ist gesund, was ist nicht gesund, die sogenannte Ampel dann. Ist das etwas, was ein richtiger Weg ist?
Grundsätzlich ja. Ich finde aber alles, was mit zu ist, zu viel, zu wenig, ist mir zu viel tatsächlich. Also dieses, ich lese erstmal 30.000 Mal durch, bevor ich gucke, ob ich es esse. Ich finde, man muss da auch nochmal so ein Dickmanns zwischen Brötchen quetschen dürfen und mit zur Schule nehmen. Das ist bei meinen Kindern auch und es darf dann am Geburtstag auch nicht Süßigkeiten mitgenommen werden. Und wo ich denke, ja klar, haben die in der Klasse, haben viele dann Geburtstag immer mal wieder, aber man will da auch mal zur Tiefkühltruhe und sich ein Eis rausreißen und ein Eis essen. Also ich finde das, klar, wenn ich sehe, das schlittert in eine falsche Richtung, meine Kinder machen beide sehr viel Sport, die sind unheimlich aktiv und unheimlich viel unterwegs, das ist eben der Ausgleich auch dazu. Die dürfen ja auch Zucker und Fett zu sich nehmen, weil sie es wieder verbrennen. Da muss ich natürlich als Eltern drauf achten, wenn die Kinder jetzt übermäßig viel essen und den ganzen Tag vor dem Bildschirm kleben,
dann müsste man auch einschreiten. Und trotzdem ist ja das immer wieder ein Thema, eben Allergien, gerade jetzt im Klassenverbund oder in der Schulkantine oder wir in den Redaktionen, in den Firmen auch. Unverträglichkeiten, fleischlose Ernährung, vegane Ernährung. Also da gibt es ja sehr viele, wenn man Freunde einlädt zum Kochen, ist ja die ganze Vorbesprechung dauert ja manchmal länger als das ganze Abendessen, weil der eine hat diese Befindlichkeit, der andere das. Also da verliert man manchmal auch schon ein bisschen die Lust und denkt, mein Gott, können wir nicht einfach nur essen?
Ich denke das sehr oft, ich gebe es auch offen zu, das mag unpopulär klingen, aber bei diesen ganzen Unverträglichkeiten bin ich auch draußen, weil ich vertrage es einfach. So, und manchmal hat das ja dieses Murphy's Law, es zieht denjenigen an, wo ich sage, ja, jetzt auch vertrag's doch einfach, denke ich dann. Nun, probier's doch einfach mal. Also so, klar. Ich bin absolut, ne, das ist, in Köln sagt man ja leben und leben lassen, ne, jeder Jeck ist anders und jeder muss das entscheiden. Mich soll man allerdings damit in Ruhe lassen. Und ein veganes Gericht habe ich bisher noch nicht gekocht. Doch, habe ich wohl. Ich habe mal eine Woche veganes Essen gemacht.
Okay, und hat sie geschmeckt?
Manche Sachen.
Ja.
Also sagen wir mal, es ist, glaube ich, sehr schwer, sehr, sehr, sehr lecker vegan. Also es ist auch eine Kunst für sich, das toll zu... Ich käme jetzt von selber nicht auf die Idee, in ein veganes Restaurant zu gehen. Nicht, weil ich jetzt immer Fleisch brauche, aber so. Es gibt leckere Sachen. Aber
könntest ja dein Mettbrötchen dann
kann ich ja unauffällig mitnehmen. Dann muss ich es aber nachher heimlich auf dem Klo essen. Das wird dann auch schon schrecklich.
Genau, dann würde man denken, was macht die so lange mit dem Handy auf dem Klo? Dabei hast du einfach nur dein Mettbrötchen gegessen. Gleich mehr mit dir, Mirja. Wenn wir beide, Mirja, heute über das Essen sprechen, du hast ein Buch darüber geschrieben, eine kulinarische Reise, so ein bisschen über deine unterschiedlichen Jahrzehnte, eine Reise durch dein Leben, es ist nicht alles Mett, was glänzt, dann hat sich ja auch unser Alltagsbild dessen, was wir in Großstädten sehen, an Läden, das an kulinarischem Angebot auch verändert. Also was in den 80ern vielleicht noch das Burger-Restaurant war, wir haben Dönerläden, wir haben Asia-Imbisse, es gibt so viele Facetten natürlich auch. Hast du das Gefühl, dass die gutbürgerliche herrliche Küche, dein Mettbrötchen manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Die Rindsroulade, der Sauerbraten.
Ja, da ich ja in Köln lebe, in einer Hochkultur der Brauhäuser, ist das hier noch alles am Überleben, sag ich mal. Also es funktioniert noch. Und es ist tatsächlich, dass die gutbürgerliche Küche rutscht so ein bisschen. Für mich persönlich rutscht die ja immer in den Herbst und Winter, weil die ja oft auch sehr schwer, sehr ist, schwer, ne? Im Magen liegt und das dann eher so eine kalte Jahreszeitsache ist. Aber wir erhalten sie aufrecht. Also hier in Köln halten wir daran fest. Also ich bin auch jemand, ich habe sogar schon Sauerbraten gemacht.
Ich bin jetzt doch ein bisschen beeindruckt im Laufe. Der kommt dann
schon vom Metzger und der hat das alles vorher schon erledigt.
Ach so, du hast den aufgewärmt.
Ja, schon auch eine Soße angerührt, aber das war...
ja. Stufe 1, ja, Respekt. Na gut, du kannst ja auch immer den Händler nochmal anrufen. Aber Richtig. Du bist ja selbst auch Mitinhaberin eines Ausflugs- und einer Hochzeitslocation. Stellst du denn dort fest, dass sich auch die Speisekarte natürlich geändert hat im Laufe der Jahre?
Ja, ne, der vegetarische oder vegane Anteil wird dann größer. Es wird auch so ein bisschen experimenteller. Man probiert mal was aus und so ein bisschen Crossover. Es ist aber immer noch, auch da ist es Essen. Ich sage, da ist es nicht gut bürgerlich, sondern Essen für Leute wie du und ich. Ne? Mhm. Also für den ganz normalen, keine riesen Experimente. Und trotzdem, da gibt's, bei uns gibt es zum Beispiel auch den Schimanski-Teller. Da ist natürlich ein Schnitzel und Pommes drauf. Ne? Und aber
klar, Essen
es verändert sich schon natürlich mit der Zeit.
Es gibt Orte im Haus, die horten solche Gerätschaften, die man eben auch nur selten rausholt, wie so ein Fondue-Set vielleicht oder dieses Waffeleisen. Spezialwerkzeug, was manche als Hobbywerkstatt bezeichnen, ist für andere dann dieses ganze Küchenutensilien, die man manchmal geschenkt bekommt, sich wünscht oder den Spargeltopf, den man dann nie wieder benutzt. Mhm. Hast du solche Küchenleichen auch im Keller oder bist du jemand, der sich etwas anschafft und das dann wirklich auch benutzt?
Ich habe alles. Ich habe leider alles.
Oh mein Gott. Hast du auch so ein elektrisches Schneidemesser?
Nee, das habe ich nicht. Das haben meine Eltern. Das könnte ich auch noch gebrauchen. Ja. Ich habe wirklich, aber ich habe sonst wirklich, und es ist ein Leichen im Keller.
Im September ist ja wieder Geburtstag.
Ich habe Geburtstag, kann ich mir das. Und ich bin eben auf dem Weg zum Studio noch an einem, und es ist eine erbärmliche Geschichte, aber ist ein Küchengerätegeschäft. Und
ja,
ich bin in der Tat am Überlegen, mir die 10.000. Kaffeemaschine zu kaufen, weil ich.
Warum?
Ich weiß, wir haben Siebträger uns geholt und wir sind die Lacke Macchiati, und ich trinke ja gar keinen Kaffee. Ich trinke nur Espresso. Und den finde ich aus der großen Maschine nicht so toll. Da ist immer so ein Angang. Jetzt habe ich so eine kleine Mokka-Maschine gesehen. Die würde ich jetzt am liebsten noch, aber im Keller stehen noch zwei andere.
Aber du kannst ja heute nur gucken, es ist Sonntag. Lauf einfach nach der Sendung nochmal vorbei und überleg nochmal. Du kannst ja gar nicht. Ich habe dich extra auf Sonntag eingeladen, damit ich dich ein bisschen schütze. Aber das ist doch so, man benutzt da meistens ja sowieso nur irgendwie den Crema oder den Espresso dann tatsächlich. Also sind das Fehlkäufe oder sagst du, nein, ich brauche das auch irgendwann mal?
Nee, das sind also diese große Siebträgermaschine, das ist eine richtig gute. Mein großer Bruder trug sich mit dem Gedanken.
Klär mich auf, was ist das, eine Siebträger? Ich nehme ja immer nur Instant-Kaffee.
Ja, wo man so, wie heißt das denn? Ja, man macht dann, man hat eine Kaffeemühle daneben, dann macht man das so rein, dann schiebt man das da so drunter, so eine richtige, dann wird das mit dem
Dämpfer. Die ist doch voll laut, wenn du die morgens machst, da ist so der ganze Rest der Family dann schon wach.
Das ist immer sehr laut. Mein Freund bedient die auch, diese Kaffeemühle, erstaunlich häufig, während ich spreche. Und sagt dann immer, zeig ihm auf seine Ohren, na, ich höre nicht. Wo ich immer denke, das malt doch viel mehr Bohnen, als er muss. Aber mir ist die dann zu aufwendig. Ich habe dann meine kleine Konkurrenzmaschine in der Ecke gehabt, einfach nur, wo die Pads reinkommen, um mir einen Espresso rauszuballern. Und mein Bruder hat eine Doktorarbeit über diese Maschine gemacht. Also der hat da einen Rista-Kurs und sowas. Und der sagte, ich glaube, die Maschine ist gut. Habe ich mir die am nächsten Tag gekauft. Hat er auch gesagt, was ist das denn? Sag ich, ja, wenn du ein halbes Jahr daran rumdokterst, dann muss die ja gut sein. Die sieht auch schön aus. Aber
und hat er dich angelernt oder stehst du jetzt vor der Maschine und weiß gar nicht, was sie damit machen.
Ich stehe jetzt davor und hole immer sehr bitteren Espresso daraus, deswegen brauche ich jetzt eine kleine, wenn die Geschäfte wieder aufmachen am Wochenanfang, muss ich doch nochmal los.
Ich habe den Eindruck, man kann dir schnell was andrehen. Oder du bist schnell zu begeistern. Wenn es jemandem gefällt, den du liebst, dann ist das natürlich so, dass du sagst, ich brauche das auch alles.
Man kann mir auch schnell Sachen andrehen. Das ist wirklich so.
Es ist aber so, dass viele mittlerweile ja auch als Hobbyköche durch diesen enormen Boom an Kochsendungen das Gefühl haben, sie brauchen das auch alles. Ja, und dann lagerst du das ja irgendwo und schleppst dann deine Eismaschine aus dem Keller in den vierten Stock. Also das ist furchtbar.
Ist ja, man braucht. Also bei mir steht ja sogar im Keller der Thermomix, weil ich mit dem mich nicht anfreunden konnte, weil ich einfach meinen kleinen Orangen-Zauberstab Ja. Der alles klein püriert, was ich da noch warm mache und dann ich bin.
Dafür liebe ich dich für diesen Satz. Ich verstehe diese Maschine auch nicht, von der alle so begeistert sind, wo man angeblich alles reinschmeißt und dann kommt es unten fertig raus. Ja. Also dann kann man es ja gleich in eine normale Schale auch alles reinschmeißen und selber mixen, denke ich.
Bin ich auch. Also bin ich absolut bei dir. Also das ist für mich, das steht im Keller. Ich gucke es auch manchmal böse an, wenn ich runtergehe.
Merkt es dann bestimmt. Okay, wir müssen gleich über den Mount Sauerkraut reden, den du lange mit dir rumgeschleppt hast. Du warst wirklich eine Kämpferin. Ein bisschen ein Sauerkraut-Sisyphus, aber du hast am Ende... Nein, ich triggere es nicht. Gleich mehr mit dir, liebe Mirja. Regeln gibt's eigentlich überall. An der Schule, im Job, ja, eben auch in der Familie, gerade beim Essen. Tischmanieren, Tischregeln, da hat ja jede Familie so ihre eigenen Rahmenbedingungen, die eigentlich unveränderlich sind. Mindestens eine Mahlzeit am Tag wird zum Beispiel zusammengegessen, Handy weg beim Essen, Fernseher und Laptop aus oder die Eltern kochen und die Kinder räumen den Tisch ab. Auch in der Familie von Mirja Böß, meinem heutigen Gast im HR3 Sonntagstalk, gibt's natürlich Regeln beim Essen. Eine davon: Was man sich auf den Teller geladen hat, das wird auch aufgegessen. Klingt streng, Mirja.
Das ist noch eine Altlast. Ne? Also ich ziehe es auch nicht so knallhart durch, wie meine Eltern es durchgezogen haben. Aber das war bei uns auch so ein Gesetz am Tisch. Wenn man sich selber nimmt, also ne, man muss probieren. Und wenn jetzt die Oma einem die dritte einen Haufen drauf wirft, dann kann man da nichts dafür. Nee. Ne? Aber wenn man selber sich auf den Teller häuft, dann sollte man das vorher überlegen. Weil das ist in der Tat mittlerweile vor allem sowas auch Essen wegschmeißen. Ich finde, das ist, und das predige ich meinen Kindern dann. Das
tut
Letzte.
Richtig weh.
Das tut einfach weh. Und ich finde mittlerweile auch toll, dass es in bestimmten All-You-Can-Eat-Restaurants einen Aufpreis zu zahlen gibt, wenn der Teller nachher noch voll ist. Weil die Leute dazu tendieren, das sieht man auch dann wieder im Urlaub an diesen tollen Buffets, wenn sich die schichtweise da drauf klopfen und das alles weggeräumt wird. Und das ist was ich meinen Kindern...
Wo man denkt, wann essen die das alles? Ja, also ist dieser Brötchenteller mit den 8 Brötchen und den 10 Salamischeiben für den ganzen Urlaub? Oder wissen die nicht, dass am nächsten Morgen auch wieder ein Buffet
ist? Ja, wahrscheinlich wissen die das nicht. Und das ist sowas, was ich meinen Kindern tatsächlich da auch immer sage, dann geh lieber 20 Mal und bring dir jedes Mal eine Sache mit. Einfach nur, um es zu probieren. Und das ist was... Wo ich eben sage, ja. Also das ist von meinen Eltern noch übergeblieben. Das
aber beim Sauerkraut hat es ja irgendwie nicht geklappt. Da hast du gesagt, es hat lustig gerochen und toll gedampft. Dann lief dir das Wasser im Munde und dann hattest du diese riesige Portion auf dem Teller. Dein Bruder musste dir noch beim Tragen helfen und dann war dir schon klar...
Das geht in die Hose. Das ist in die Hose gegangen. Ich habe sehr lange Sauerkraut gegessen. Also lange, wie es halt ging. Ne?
Hast drin rumgestochert und dann ist es nach mehreren Tagen wahrscheinlich auch irgendwann umgekippt. Oder?
Ja, irgendwann war es. Irgendwann roch es auch nicht mehr gut. Und dann hatten selbst meine Eltern natürlich irgendwann ein Einsehen. Aber es war trotzdem eine sehr hartnäckige Mahlzeit, die ich dann mit mir... also weil das ist dieses, ne, das Auge ist größer als der Magen.
Ja.
Nummer.
Aber es gibt ja auch viele mittlerweile, wir hatten das Thema des Containerings, das war sogar im Bundestag, ist das strafbar oder nicht? Es gibt so viele, die sich ehrenamtlich engagieren, die Essen einsammeln und nochmal verteilen. Es gibt die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei der Tafel. Also wenn du sagst, Essen wegschmeißen geht gar nicht, bist du jemand, die ihr dann im Team mit eurem Restaurant auch solche Aktionen dann unterstützt?
Ja, absolut. Also Wirtschaften ist die Nummer eins bei den Dingen zu gucken, was brauche ich wirklich und klar, in den Zeiten, in denen wir uns bewegt haben, war alles wahnsinnig schwer zu berechnen, was passiert wieder nicht. Ich habe ja zum Beispiel, jetzt der Satz hört sich im ersten Schritt ganz schrecklich an,
sag ihn.
Die Eier meines Schlagzeuges weiterverwertet. Der ist nämlich nicht nur Musiker, sondern hat auch mit seiner Frau zusammen ein Café. Und der Lockdown kam und er schrieb aus Spaß in die Bandgruppe, hey Leute, ich habe noch 360 Eier, Bio-Eier, jemand Interesse? Und dann habe ich geschrieben, ich nehme sie alle.
Was?
Und habe ich 360 Eier mehr anliefern lassen, weil ich dachte, was ist doch jetzt, also ne, die Restaurants, das ging ja dann auf Schlag, auf einmal war zu. Und dann habe ich gedacht, hier in meinem Viertel, die ganzen Muttis, ne, von den ganzen Kinder, die Grundschulmuttis, dann habe ich in alle Chats reingeschrieben, Leute, ich habe Eier, das war auch kurz vor Ostern, kann bei mir abgeholt werden, Bio-Eier, so und so. Dann habe ich gesagt, und es wird, die kosten eigentlich das und das, aber es steht ein Topf daneben, ihr werft das Geld da rein und das kriegt alles mein Schlagzeuger dann, weil die Musiker, denen geht es ja nur auch so schlecht. Und dann habe ich auch im großen Stil angefangen und seitdem bin ich auch, ist das auch ein Lebensmittel, von dem ich ein bisschen abhängig geworden bin, Eierlikör herzustellen, selber. Auch ohne Thermomix, hervorragend mit meinem Pürierstab. Und dann gab es tatsächlich die Tage, wo ich auch sagte, auch jeder, der Eier kaufen kommt, kriegt auch einen kleinen Eierlikör. Ich habe an einem Sonntag den Fehler gemacht, bei jedem Abholen mitzutrinken. Da war ich, nachmittags lag ich schon um 5 auf der Couch und war sehr, sehr müde. Aber da habe ich die verarbeitet. Und
das ja, war Eierlikör ist ja das Problem, am Anfang merkst du das ja gar nicht. Ne? Nee, denkst du, es ist ja so ein lustiges Kindergetränk und leckst da nochmal aus das Glas und dann merkst du aber am Nachmittag.
Uiuiui. Genau. Und das fand ich eine tolle Sache. Also ich habe auch gesagt, wenn du noch, da hatte der auch dann noch irgendwelches Obst oder Orangen, dann habe ich die bei mir in der Auffahrt gestapelt und hingestellt und gesagt, jeder darf sich abholen und wirft in den Topf Geld rein und das, ne, es wird verwertet und es muss nicht weggeschmissen werden. Und
hat er überlebt mit seinem Café? Läuft das wieder? Und euer Restaurant läuft ja auch wieder?
Unser Restaurant ist ja so ein bisschen größer und lebt auch von Gesellschaften. Das ist natürlich immer noch ein heikles Thema. Und wir
Hochzeiten.
Hochzeiten. Es gibt bald wieder mal eine Krisensitzung. Also bisher haben wir alles über die Runden retten können, aber man muss dann mal gucken. Aber es geht irgendwie stetig weiter.
Ja, es war eine harte Zeit, das weiß man einfach. Es gab auch in Hessen jetzt von der DEHOGA, der Hotel- und Gaststättengewerbe, auch eine große Kampagne, dass man einfach sagt, wieder kommt in die Restaurants, kommt in die Cafés, dass man auch die Scheu wieder abbaut und genau diese Branche dann natürlich eben auch supportet. Und wir haben es ja auch gesagt, Essen ist Gemeinschaft, Essen ist Zusammenkommen. Ich meine, man hat Krisengespräche, man hat Geschäftstermine beim Essen, man hat Candlelight-Dinner, man hat eigentlich alles. Ja, Familienfeiern. Es gibt kein Lebensbereich, der davon ausgeschlossen ist. Traueressen.
Ja, Beerdigungsessen. Das ist für mich Rosinenbrot mit Leberwurst.
Für mich ist es immer so, diese Weißbrotscheiben und dann irgendwie Lachs dazwischen und Butterkuchen.
Ja, sowas.
Mhm. Und vielleicht Eierlikör.
Mhm.
Ja. Wir reden gleich weiter.
Toll.
Mirja Böß muss eigentlich nur noch unseren Fragenhagel überstehen und dann hat sie Zeit, sich die Nase platt zu drücken am Küchengeschäft um die Ecke des WDRs, wo du heute sitzt, um zu überlegen, kaufe ich mir noch diese kleine Kaffeemaschine am Montagmorgen oder nicht?
Mhm.
Schon eine Entscheidung getroffen? Oder doch noch erst noch mal gucken?
Ich guck mal. Das ist bei mir ja auch, da bin ich dann doch Mädchen. Wenn es die in einer schönen Farbe gibt, finde ich das dann auch toll.
Lieblingsfarbe für deine Kaffeemaschine, die dir am Morgen gute Laune macht, wäre?
Pink.
Natürlich.
Schrecklich, aber wahr. Ich habe übrigens jetzt.
Bist du morgens schon redselig oder bist du morgens schmacksam?
Leider spreche ich morgens schon viel. Aber es ist im Moment so, dass die Jungs, ne, die müssen dann morgens, wenn ich zur Schule, die sind teilweise unterschiedlich gut oder dann nennen wir unterschiedlich schlecht gelaunt, sagen wir.
Ja.
Und wenn man morgens schon bepöbelt wird, weil irgendein T-Shirt jetzt nicht trocken ist, obwohl man das doch gestern Abend um 10 Uhr noch in die Waschmaschine schmeißen musste, weil es doch jetzt heute gebraucht wird, weil irgendwie, dann werde ich auch schon mal kurz ganz laut und pampig.
Mhm.
Und dann sagen die, jetzt schimpft doch nicht so rum. Und dann sage ich, ey, wenn ihr mit mir, also da fängt der Tag schon manchmal, die Kinder, die sind ja ungebremst.
Ja, genau. Und dann ist man selber manchmal auch ein bisschen ungebremst und lässt die innere Handbremse dann tatsächlich los. Aber du hast dich gerade dafür entschuldigt, dass du morgens schon so viel sprichst. Ich mache das ja auch ganz gerne. Und eigentlich finde ich das nicht schlimm. Man hat ja immer mehr Verständnis für diese Morgenmuffel, die so ganz vorsichtig im halb abgedunkelten Raum herumschleichen und die man nicht ansprechen darf. Okay, kurzer Fragenhagel. Ja. Lieber Kohlenhydrate weglassen oder Intervallfasten?
Intervallfasten.
Hast du es schon mal gemacht?
Einmal, das ist doch das, wenn man 5:2 oder sowas, zwei Tage.
Ja, oder 19:5 oder einen Tag alles essen und dann 6 Tage
also
gar nichts oder umgekehrt.
Ich fange immer relativ spät mit dem Essen an am Tag. Das ist ja auch schon eine Art Intervall schon.
Ja.
Das mache ich tatsächlich schon länger. Das funktioniert auch mal mehr, mal schlechter. Diese 5:2, wo ich 2 Tage lang essen durfte, was ich wollte. Und 5 Tage, da ist man total unterernährt eigentlich in den Tagen.
Weil man wartet immer darauf, bis der Tag vorbei ist.
Ja, da habe ich mal, da hatte ich irgendwelche total bescheuerten, weiß ich nicht was, auf dem Teller liegen, was auch gar nichts brachte. Und mein Sohn wollte es mir noch wegnehmen. Da war ich ganz kurz davor, dem die Gabel in den Handrücken zu rammen, weil er mir das noch wegnehmen wollte. Also das war nichts für mich.
Ja, es gibt ja unglaublich viele Formen von Diäten und du hast gesagt, du hast mal mehr Bikini-Figur, mal weniger dann, aber du bist jetzt nicht jemand, der alles Mögliche immer wieder dann auch ausprobiert. Also es klingt eher nach einer großen Gelassenheit mittlerweile auch zu sagen, ist einfach so, ich habe diese Phasen und die gehen auch wieder weg.
Ja, so ist es. Ich habe viele Diäten durchlaufen, ich habe auch sehr viele Diätbücher, aber das ist, genau da bin ich jetzt angekommen zu sagen, so ist das. So sieht's aus, Leute.
Wenn Paare zusammen kochen, kann das manchmal zu einer Katastrophe führen. Habt ihr eine Aufteilung, wer was macht? Also bist du immer die Assistentin und er hat eingekauft und sagt, wo es lang geht? Oder?
Wir kochen erstaunlich wenig zusammen, stelle ich gerade fest. Also eigentlich
wir auch, ich glaube, das ist das Geheimnis, dass die Beziehung dann
das geht, deswegen geht es gut. Der andere sitzt gegenüber und trinkt einen Wein und man erzählt dabei und der eine kocht. Also das ist so, unsere Küche ist auch Gott sei Dank so konzipiert, dass man gar nicht gut zu zweit da drin arbeiten kann. Ich glaube, das ist eine Hilfe.
Bist du ein Typ, der im Restaurant nachwürzt?
Leider ja. Salz und Pfeffer bin ich großer Freund von. Also ja, ich würze schon mal nach. Nicht immer, ich probiere aber erst.
Koriander auf jeden Fall oder lecker. Einfach nur widerlich?
Lecker.
Boah. Alle zusammenzahlen und danach intern abrechnen oder alles getrennt zahlen?
Nee, zusammen und möglichst unkompliziert. Und nicht, der hat noch Nachtisch und ich aber nicht. Das ist mir alles, das ist mir zu anstrengend.
Ja. Mit Handy so bei chefkoch.de am Herd stehen oder lieber doch ein tatsächlich gedrucktes Kochbuch dann am Herd?
Ein Kochbuch. Ich habe sogar so einen Notenständer von meiner Mutter bekommen, den ich gar nicht haben wollte. Aber da kann ich das Kochbuch drauf tun und dann kann man das lesen. Ich finde es schön.
Ich finde es auch schön. Ich finde es auch schön, wenn dann so von so einer Mehlpampe oder von so einer Soße, Tomatensoße, dann da so Flecken sind. Und Richtig. Dann sind da immer schon die Ecken. Und du weißt eigentlich, das Buch klappt sich von alleine schon auf bei deinem Lieblingsgericht.
Richtig, das finde ich auch toll.
Klappst du es auch auf, obwohl du weißt, wie es geht?
Ja.
Nur so als Sicherheit?
Ich klapp's trotzdem auf.
Genau, aber deine Mutter scheint jemand zu sein, die auf jeden Fall was essen und so Versorgung, Manieren, einen kleinen Notenständer dann doch da eine große Rolle spielt. Also beide, der Vater natürlich als Koch, aber die Mutter so mit allem so drumherum.
Ja, die Mutter mit allem drumherum. Mein Vater hat das alles angeschafft und meine Mutter hat das jetzt alles noch. Und in regelmäßigen Abständen kriegt man davon was, weil sie dann ganz froh ist, dass sie es nicht mehr hat.
Wir sind am Ende der Sendung und nach dem schönen Essen fragt man immer so, wie geht's jetzt mit dem Abwasch? Bist du Team Abtrocknen, Einräumen, Ausräumen?
Ich glaube, ich bin fast alles in diesem Männerhaushalt. Und ich habe das Gefühl, dass die Spülmaschine immer, aber wirklich immer voll ist mit sauberem Geschirr. Die ist immer fertig. Also ich habe das Gefühl,
und wo sind die Männer in deinem Haus, die es dann auch mal ausräumen könnten?
Die spielen dann schon teilweise im Garten Fußball. Manche sitzen noch rum und sind froh, dass das Essen vorbei ist und haben dann das Handy in der Hand. Und die machen aber auch schon mit. Aber die Kinder, auch das müssen wir ein bisschen. Aber meine Kinder sind zumindest so weit in dem Alter jetzt. Also die Spülmaschine einräumen, da sowas, da arbeiten wir noch dran. Aber die stehen auf und bringen ihr Geschirr in die Küche. Das okay. finde ich schon mal.
Das ist ja schon mal gut. Anfang. Oh Gott, das beruhige ich mich jetzt am Ende unseres Gesprächs, dass da doch Hoffnung ist.
Ja,
ein bisschen.
Ist nicht alles verloren.
Aber du bist auch jemand, die dann sagt, okay, wenn das Essen vorbei ist mit Freunden oder mit der Family, wir waschen ab und warten jetzt nicht bis zum nächsten Morgen. Es gibt auch Leute, die gerne alles stehen lassen.
Unterschiedlich. Also wenn es gerade wahnsinnig gesellig ist und wir alle dann doch alle auf dem Rasenfußball spielen wollen oder Wikingerschach oder sonst was, bin ich auch schon mal jemand, die es einfach zusammenschiebt. Und ich habe aber auch, da muss ich sagen, an dieser Stelle stelle ich gerade fest, einen sehr, sehr tollen Freundeskreis, die dann auch wie die kleinen Wieselflink da rumwieseln und das Zeug
Und du wegräumen. Kannst es auch zulassen. Viele können das da gar nicht zulassen, wenn dann jemand in der gibt ja Leute, die dann sagen, weg aus meiner Küche.
Nee, das habe ich nicht.
Mirja, du bist Koch, du bist Restaurantbetreiberin, du bist Moderatorin, du bist Autorin und es war eine große Freude, dass du heute Gast warst bei uns im HR3 Sonntagstalk.
Dankeschön, ich fand es auch sehr schön.
Zu Hause in Hessen.